Bibelheise.
Es stimmt, dass laut Gesetz Ehebruch mit Steinigung zu bestrafen war. Dabei fällt allerdings auf, dass die Frau dort allein hinkommt. Wer die Ehe bricht, tut das wohl kaum allein.
Hier ist das Bibelreiseprogramm mit einer Menge Erlebnissen aus der Heiligen Schrift. Wir wandern zurzeit durch die Evangelien und befassen uns gerade mit dem Buch des Johannes. Heute bringt uns Professor Louis Saillon eine Geschichte über Vergebung und Liebe aus dem 8. Kapitel. Unser Thema lautet Freiheit, die ich meine. Wie oft leben wir unter schwerem Druck, bedrängt und ohne Weg und Ziel? Wie soll man in einer Welt voller Unterdrückung die Freiheit finden? Hier spricht Carlos Waldo und wir wollen nun gemeinsam diese Betrachtung mitverfolgen.
Ja, liebe Hörer, sicher sind wir uns darüber einig, dass Freiheit einer der wichtigsten Werte in unserer Gesellschaft und der Welt ist. Man hört bis heute erschüttert Berichte über Sklaverei und Unterdrückung der persönlichen Freiheit zu verschiedenen Zeitpunkten der Menschheitsgeschichte. Eben, und hier werden wir nun sehen, dass es bei der Frage der Freiheit um Tieferes geht, bis hin zu geistlichen Wurzeln. Wenden wir uns nun zu den Ereignissen in Kapitel 8. Der erste Teil davon erstreckt sich bis Vers 12 und beginnt eigentlich schon in Kapitel 7, 53, dem letzten Vers jenes Kapitels. Was hier berichtet wird, ist ein recht bekanntes Ereignis, über das man sich immer wieder auseinandersetzt. Es heißt hier, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer eine im Ehebruch ertappte Frau zu Jesus brachten. Sie stellten sie vor ihnen allen hin und sagten: Meister, diese Frau wurde im Ehebruch ertappt. Mose gebietet uns im Gesetz, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Sie wollten ihm mit dieser Frage eine Falle stellen, um ihn anklagen zu können. Wir erinnern uns, dass sie im vorigen Kapitel alles dran setzten, um Jesus töten zu können. Jesus lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, beugt sich nach vorn und beginnt mit dem Finger auf dem Boden zu schreiben. Als sie aber weiterfragten, erhob er sich und sagte: Derjenige unter euch, der ohne Sünde ist, macht den ersten Stein gegen sie werfen. Dann beugte er sich wieder und schrieb weiter auf dem Boden. Als sie das hörten, entfernten sie sich einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Schließlich stand nur noch die Frau allein vor Jesus. Da stand er auf und fragte sie: Frau, wo sind Sie denn? Hat dich niemand verurteilt? Niemand, Herr, entgegnete sie. Und Jesus sagte: Ich verurteile dich auch nicht. Geh nun hin und lass dein sündiges Leben. Hier, liebe Hörer, zeigt sich, wie die Sünde den Mangel an echter Freiheit im Leben des Menschen kennzeichnet. Jene Frau bedurfte ganz klar geistliche Befreiung. Es gab aber für ihre Not keine Lösung, sondern nur eine Anklage und die Anerkennung ihres Fehltritts. Und nun sehen wir hier, wie Jesus wahre Befreiung bringt. Ihm ging es nicht darum, einfach die Frau anzuklagen. Und jene Ankläger meinten es ja auch nicht aufrichtig. Denn wenn die Frau im Ehebruch ertappt worden war, wo war denn der andere Teilnehmer an dem Vorfall? Jesus lässt sich also nicht von der falschen Haltung jener frommen, aber gottlosen Männer seiner Zeit beeinflussen. In der Fortsetzung bestätigt dann Jesus noch einmal, dass er der besondere Gesandte des Vaters war. In Vers 12 sagt er: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern hat das Licht des Lebens. Die Frommen aber stellten das Zeugnis Jesu in Frage und Jesus bekräftigt noch einmal, dass sein Zeugnis von Gott selbst herstammt, aber sie verstehen das alles nicht. In Vers 18 sagte er ausdrücklich: Ich zeuge von mir selbst und mein anderer Zeuge ist der Vater, der mich gesandt hat. Sie aber lehnen auch diese Aussage wieder ab und fragen, wer denn der Vater Jesu sei. Und Jesus bestätigt ihnen die entscheidende Wahrheit, indem er sagt: Ihr seid von hier unten, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Ich habe euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, werdet ihr gewiss in euren Sünden sterben. Liebe Hörer, Jesus offenbart hier klar, dass der Grund dieses ganzen Hasses und der Ablehnung gegen ihn die Sünde ist. Die Sünde ist das, was jener im Ehebruch ertappten Frau schadete. Die Sünde behindert auch das Leben jener Frommen, die es nicht fertigbringen zu erkennen, wer Jesus ist. Die Sünde ist der wahre Grund der Unfreiheit des Menschen. Die Sünde schreit nach Befreiung und Jesus stellt sich vor als der Gesandte Gottes, als das Licht der Welt, als jener, der die große Not des Menschen in seinem geistlichen und existenziellen Leben lösen kommt. Und von Vers 31 ab heißt es dann, Jesus sagt den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr weiter fest in meinem Wort stehen bleibt, dann seid ihr in Wahrheit meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und Achtung, und die Wahrheit wird euch frei machen. Ach, Freiheit, die ich meine. Das ist der Ruf der demokratischen Völker, die nichts von Diktatur und Unterdrückung wissen wollen. Eben. Aber die größte Unterdrückung kommt über unser Herz, wenn wir den Gott des Heils nicht kennen. Und Jesus stellt hier diese große Wahrheit heraus. Darauf entgegnen die Juden, Moment mal, wieso redest du hier von Befreiung? Vielleicht fragst du dich auch, was für eine Freiheit, ich bin frei. Ich gehe hin, wo es mir passt, ich gehe zurück, wann es mir passt, ich tue, was mir einfällt. Ja, so dachten sie auch. Wir sind Nachkommen Abrahams und nie jemandes Knechte gewesen. Was soll dies Gerede von Freiheit? Jesus antwortet darauf direkt und sachlich. Jeder, der sündigt, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht hat keinen bleibenden Platz in der Familie, aber der Sohn gehört voll zu ihr. Darum, wen der Sohn befreit, der ist recht frei. Es ist doch seltsam, wie viele sich für frei halten, aber an Laster oder üble Gewohnheiten und ihre eigene Bosheit gebunden sind und von ihren eigenen Sünden beherrscht werden. Wie viele Leute führen ein unglückliches Leben, weil sie sich nicht von scheinbar einfachen Dingen lösen können? Jesus erklärt, dass dann, wenn euch der Sohn frei macht, ihr in Wahrheit frei sein werdet. Ich weiß, dass ihr Nachkommen Abrahams seid, fährt Jesus fort, und dennoch versucht ihr mich zu töten, denn ihr nehmt meine Worte nicht auf. Ich sage euch, was ich bei dem Vater gesehen habe, und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Liebe Hörer, die Geschichte spitzt sich hier immer mehr zu. Jesus redet weiter und zeigt, wo die Wurzel dieser Unfreiheit liegt, und er gründet den Stammbaum seiner Gesprächspartner. Und diese sagen, wieso Vater? Unser Vater ist Abraham. Jesus sagt darauf, es scheint aber doch so, dass ihr nicht Kinder Abrahams seid. Denn wärt ihr seine Kinder, würdet ihr seine Werke tun. Aber ihr versucht, mich umzubringen. Ihr tut die Werke eures Vaters. Sie fragen zurück, wieso? Wir sind keine unehelichen Kinder. Abraham ist unser Vater. Oder in geistlicher Hinsicht, unser Vater ist Gott. Jesus aber bohrt weiter. Wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben, denn ich komme von Gott. Und dann legt Jesus die große Wurzel der Unfreiheit zutage. Ihr gehört zu eurem Vater, dem Teufel, und wollt seinen Willen tun. Er war von Anfang an ein Mörder und hat sich nicht um die Wahrheit gekümmert, denn in ihm ist keine Wahrheit. Wenn er lügt, dann redet er seine eigene Sprache, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Ihr aber glaubt mir nicht, weil ich euch die Wahrheit sage. Wer von euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Wenn ich euch die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir denn nicht? Wer zu Gott gehört, der hört, was Gott sagt. Ihr hört ihn nicht, weil ihr nicht zu Gott gehört. Liebe Hörer, das ist doch erschütternd. Ein einfacher, frommer Mensch oder jemand, der ganz einfach unter dem Mangel an Freiheit leidet, versteht vielleicht nichts von seinen Bindungen, nämlich dass die vor allem einen geistlichen Ursprung haben. Dahinter steckt eine teuflische geistliche Macht, welche den Menschen daran hindert, echtes Interesse für die befreienden Worte Jesu aufzubringen. Es ist also wichtig, dass wir unser Leben beobachten und einschätzen, um uns zu vergewissern, in welcher Lage wir uns befinden. Auch wir sollten ausrufen, Freiheit, die ich meine. Diese geistliche Freiheit ist aber nur durch Jesus erreichbar. Jene Frommen waren empört. Sie nannten Jesus einen Samariter und dass er besessen sei, aber Jesus bleibt fest und vertritt entschieden seinen Ursprung. Er sagt, Tatsache ist, dass Abraham sich gefreut hat, weil er meinen Tag sehen würde, und er hat ihn gesehen und sich gefreut. Sie empören sich dann noch mehr und sagen, du bist noch keine 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben? Darauf weist sich Jesus als die wahre Quelle der Freiheit mit einer erschütternden Aussage aus. Ich versichere euch, dass bevor Abraham geboren wurde, ich bin. Damit hat sich Jesus Gott gleichgestellt. Nun zog er sich von dort zurück, um nicht von seinen Feinden gesteinigt zu werden. Liebe Hörer, die große Sehnsucht der menschlichen Seele ist doch nach Freiheit. Man sollte die hier in Johannes 8 offenbarte Wirklichkeit nicht außer Acht lassen. Wenn uns der Sohn, das heißt Jesus, frei macht, dann sind wir recht frei.
Nachdem wir nun die Auslegung von Professor Louis Sayon gehört haben, lasst uns noch einige Fragen klären, um den Text besser zu begreifen. Dieses achte Kapitel beginnt mit einer Erzählung, die nicht recht in den Zusammenhang zu passen scheint. Warum erscheint dieser Text hier so unvermutet mittendrin?
Ja, darüber gibt es allerhand Auseinandersetzungen. Diese Erzählung über die im Ehebruch ertappte Frau ist etwas seltsam, weil sie eine Thematik unterbricht, die in Kapitel 7, Vers 52 beginnt und dann in 8, 12 wieder aufgenommen wird. Da heißt es in 7, 52, prüf nach und du wirst sehen, dass aus Galiläa kein Prophet kommt. Und in 8, 12 lesen wir dann, Jesus redete wiederum zum Volk und sagte, ich bin das Licht der Welt. Das scheint eine folgerichtige Reihe zu sein und jener Text unterbricht diese Reihe. Es stimmt auch, dass einige Handschriften des Johannesevangeliums diesen Text nicht an dieser Stelle bringen. Einige bringen ihn am Ende, andere anderswo. Daher ist gewiss, dass dieser Text nicht zur normalen Erzählfolge gehört. Manche meinen sogar, dass er in Wirklichkeit gar nicht von Johannes stammt. Dennoch kann man ihn nicht einfach beiseite lassen, als ob er nicht würdig sei, in die Bibel zu gehören. Dass er sich in der Schrift befindet, ist göttliche Eingebung und er hat als Wort Gottes aufgenommen zu werden. Aber es stimmt schon, dass er nicht in den normalen und zu erwartenden Textaufbau gehört. Wie auch immer aber ist der Text wertvoll und sollte dementsprechend betrachtet werden.
Diese so bekannte Geschichte von der Ehebrecherin. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Die kennen wir doch alle. Warum hat denn Jesus die Ehebrecherin nicht verurteilt? Sollte etwa Ehebruch eine geringere Sünde sein? Wie soll man das verstehen?
Das Ganze ist wirklich etwas umständlich und sollte gut geprüft werden. So wie diese ganze Schau hier von den Frommen aufgezogen wird, handelt es sich nicht um ein rechtmäßiges Verfahren. Es stimmt zwar, dass das Gesetz den Ehebruch mit Steinigung bestrafte. Zunächst aber fällt auf, dass die Frau dort alleine vorgeführt wird. Ehebruch veranstaltet man ja normalerweise nicht allein. Wo ist dann nun der andere Beteiligte? Wo ist er? Niemand erscheint. So ist also ihr persönliches Motiv nicht Gerechtigkeit. Sie wollen Jesus eine Falle stellen. Außerdem wissen wir, dass die Römer den Juden nicht gestatteten, ein Todesurteil zu vollstrecken. Die Römer achteten das Judentum als Religio licita, also eine zulässige Religion. Die Juden hatten ihre Gerichte, ihre zugelassenen Verfahren, aber sie durften ohne römische Genehmigung keine Todesstrafe vollstrecken. Und was nun? Würde Jesus sagen, jawohl, auf denn! Würden sie die römischen Behörden rufen und sagen, hier, bitte, der will eine unerlaubte Todesstrafe vollstrecken. Es ging also nicht um Gerechtigkeit. Außerdem hatten sie keine Zeugen. Das Ganze war gemogelt und falsch, völlig abwegig. Jesus macht also deutlich, dass er da nicht mitzieht. Und nebenbei stellt er auch die eigentliche Wahrheit heraus. Also, wer hier ohne Sünde ist, was nicht jemanden bedeutet, der noch nie gesündigt hat, sondern einen, der keiner bestimmten Sünde auf diesem Gebiet schuldig ist, der soll den ersten Stein werfen. Sollte diese Frau hier die einzige sein? Jesus verharmlost also nicht das Fehlverhalten der Frau. Am Ende sagte er auch zu ihr, geh hin und sündige nicht mehr. Aber Jesus zeigt hier, was Vergebung bedeutet, nämlich die Befreiung von der Sünde, und er tappt nicht in die Falle, welche die Frommen seiner Zeit ihm hier gestellt haben.
Jesus stellt sich hier in Kapitel 8 bei seinen Gesprächen mit den Juden damals in den Versen 12, 18, 24 und 58 als »Ich bin« vor. Aber was ist er denn? Warum erscheint dieser Satz nicht vollständig? Was heißt ich bin?
Ja, auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob da etwas fehlt. Er sagt ich bin und man weiß nicht, was er ist. Anscheinend fehlt etwas, aber das ist nicht der Fall. Ich bin ist eine Art, sich auf die Person Gottes selbst zu beziehen. Wenn sich in der Bibel der wahre Gott vorstellt, dann tut er das mit den Worten ich bin. Was sagt also Jesus hier auf diesem Hintergrund? Dass er so mächtig und so groß ist wie Gott selbst im Alten Testament. Er stellt sich Jahwe, dem Jehova des Alten Testamentes, gleich. Als er das sagt, greifen die Leute, wie es am Schluss des Kapitels steht, nach Steinen, um ihn zu steinigen. Nein, also er hat gelästert. Er hat sich Gott gleichgestellt. Jesus tut hier also zwei Dinge. Er fordert diejenigen heraus, die sein Wort ablehnen, und er sagt eindeutig, ich bin das menschgewordene Wort Gottes. Ich bin der wahre Gott unter euch. Ich bin jener, der Fleisch geworden ist und unter den Menschen wohnt.
Noch etwas. Wieso konnte Jesus behaupten, dass er und Abraham sich schon seit langem kannten? Wie ist das möglich? Das steht doch hier im Kapitel 8, Vers 56. Welche Beziehung ist das? Wie kann man diese vielen Jahre überbrücken?
Ja nun, die Frommen der Zeit Jesu gründen alle ihre Standpunkte entweder auf Mose oder Abraham oder auch auf David. Und wenn man das Leben eines Menschen wie Abraham im Blick hat, dann ist das auf jeden Fall etwas ganz Besonderes. Und nun stellt Jesus sich hier neben Abraham und man entsetzt sich darüber, denn sie sind stolz auf ihre Herkunft. Und Jesus behauptet hier, dass ich bin bereits vor Abraham da war. Das heißt, er sagt eigentlich, dass er schon vor der Menschheit anwesend war, dass er in der Tat kein gewöhnlicher Mensch ist und dass sie sich mit dieser Tatsache abzufinden hätten. Was betont Jesus nun, wenn er dies sagt? Seine Göttlichkeit. Wieso könnte er Abraham kennen? Klar hat er nicht zur Zeit Abrahams hier gelebt. Er war keine geschichtliche Persönlichkeit jener Zeit. Hier ist nicht etwa die Rede von Wiederverkörperung, auch nicht von Melchisedek. Darum geht es nicht. Er meint das Urdasein Christi, dem Sohn Gottes.
Du hast hier die Göttlichkeit Jesu erwähnt. Manche behaupten ja, das Johannesevangelium sei erst viel später entstanden. Hat das Hand und Fuß? Es scheint doch so, dass Jesus erst hier im 8. Kapitel als göttlich dargestellt wird.
Also das ist eine interessante Frage. Wir wissen zwar, dass das Johannesevangelium erst nach den anderen erschienen ist, etwa in den 90er Jahren, während die anderen Evangelien schon vor dem Jahr 70 entstanden sind. Wegen dieser Betonung der Göttlichkeit Jesu meinen nun viele Gelehrte, dass dieses Evangelium ein späteres Werk sei und man erst später darauf kam, zu glauben, dass Jesus Gott sei. Wir brauchen das nicht zu akzeptieren, denn die anderen Evangelien weisen auch ganz klar Jesus als Gott aus. Ebenso findet man diese Aussage auch beim Apostel Paulus. Diese Vermutung stimmt also nicht. Besonders interessant dabei ist, dass ein Gelehrter namens John Robinson, der die Bibel in sehr liberaler Weise auslegt, fest behauptet, dass das Johannesevangelium sehr alt sei. So muss also das Johannesevangelium, obwohl es so stark die Göttlichkeit Jesu betont, nicht von den anderen unterschieden werden, als ob es das Werk eines späteren Christentums sei und nicht aus der Zeit Jesu selbst stamme. Es besteht kein Zweifel, das ganze Neue Testament betrachtet Jesus als göttlich.
Vielen Dank und nun lasst uns nicht abschweifen, sondern bei der Sache bleiben und das Thema noch abschließen.
Auf der heutigen Bibelreise ging es um Johannes Kapitel 8. Unser Thema lautete Freiheit, die ich meine. Jesus hat der im Ehebruch ertappten Frau Freiheit und Befreiung zugesagt. Er hat bestätigt, dass er von Gott kommt und von der Freiheit und Befreiung gesprochen, die er uns allen bringt, und hat mit den Obersten der jüdischen Religionsgemeinschaft über die wahre Freiheit diskutiert. Liebe Hörer, nichts ist doch schlimmer, als in irgendeiner Weise unfrei zu sein. Am schlimmsten sind die Bindungen an Laster und die Sünde, eine rechte Sklaverei. Deshalb empfehlen wir hier, die Freiheit zu ergreifen, die Jesus uns bietet und die das Herz befreit.
Musik. Die Bibelreise schließt heute an dieser Stelle, liebe Hörer. Vielen Dank für das Zuhören und wir treffen uns wieder in einer Woche an diesem Sender zur gleichen Uhrzeit. Hier ist euer Carlos Waldo.